NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Die Lehrkräftegewinnung ist insgesamt eine große Herausforderung oder eine der großen schulpolitischen Herausforderungen dieser Legislaturperiode. Aber es ist kein Grund zur Panik und ich warne da auch vor, die Menschen verrückt zu machen. Wir arbeiten daran mit Hochdruck. Wir kriegen das gut hin, da bin ich sicher.
Der Lehrermangel ist eins der drängendsten Themen in der deutschen Schulpolitik, länderübergreifend. In bestimmten Regionen allerdings brennt es ganz besonders. Karin Prien, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin, sagt, wie gerade gehört, wir haben das Problem im Griff, im Prinzip zumindest, und von oben drauf geschaut. Ein Schulleiter aus Kaltenkirchen allerdings sieht das ganz anders. Wir haben mit ihm und der Ministerin gesprochen, zu hören heute hier im Bildungsreport auf NDR Info. Am Mikrofon begrüßt sie Corinna Hennig. Und natürlich haben wir noch mehr Themen. In Mecklenburg-Vorpommern rücken die Handwerker an, um den Sanierungsstau an Schulgebäuden anzugehen. Außerdem berichtet eine Reisende in Sachen Digitalisierung von ihren Erfahrungen in Klassenzimmern in aller Welt. Beginnen wollen wir allerdings da, wo auch zukünftige Lehrer ausgebildet werden, in den Hochschulen. Es gab Zeiten, da konnten sich die Hochschulrektoren darauf verlassen, dass sich ihr Budget zwar immer mal wieder verändert, aber in großen Teilen fest verplanbar ist, auch für langfristige Projekte. Grundfinanzierung nennt man dieses Geld, das die Länder den Hochschulen zur Verfügung stellen. Und das betrug vor rund 20 Jahren im Schnitt etwa noch 3/4 des Gesamthaushalts. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Drittmittel heißt das Zauberwort moderner Hochschulpolitik. Also Finanzmittel, die aus der Privatwirtschaft kommen, vor allem aber aus Förderprojekten, Stiftungen und vom Bund. Weil die aber immer wieder neu eingeworben werden müssen, sagen Wissenschaftler schon seit Jahren, die deutschen Hochschulen sind unterfinanziert. Eine aktuelle Studie gibt ihnen nur allzu recht. Den Bildungsstandort Deutschland verändert das ganz massiv. Und vor allem auch den Alltag der Studierenden und Lehrenden an den Universitäten. Daniela Remus berichtet.
Auf dem Campus der Universität Hamburg sitzen Studierende in der Frühlingssonne zusammen.
Hier in dem Sozi-Gebäude ist es auch ganz witzig, da stehen so Eimer auf dem Boden, weil das Dach undicht ist.
Das hatte ich jetzt schon öfter, dass ich irgendwie E-Mails geschrieben habe, keine Antwort bekomme, was dann noch ein bisschen frustrierend irgendwann ist.
Also bei meiner Bachelorarbeit, die habe ich im November letzten Jahres abgegeben und normalerweise haben sie ja 6 Wochen Zeit zum Korrigieren und ich habe bis jetzt noch immer keine Note bekommen.
Ich finde, am deutlichsten merkt man es bei der Seminarplatzvergabe. Also das wird ja ausgelost und teilweise gab es aber nicht genug Seminare für alle Leute. Das bedeutet im Endeffekt eigentlich, dass wenn man ein bestimmtes Seminar nicht bekommt, man im Zweifelsfall länger studieren muss.
Die Klagen über die Studienbedingungen sind nichts Neues. Und die Studierenden sind auch nicht die Einzigen, die das kritisieren. Jetzt bekommen sie Unterstützung durch die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin hat festgestellt, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen, also das Geld, das ihnen als Haushalt von den Ländern zur Verfügung gestellt wird, im Durchschnitt auf 50% des Gesamtetats gesunken ist. Das sei überraschend hoch, erklärt der Direktor des Instituts Dieter Domen.
Wurden 1995 3/4 der Mittel über die Länder finanziert, kommt jetzt nur noch sozusagen die Hälfte als mehr oder weniger Grundfinanzierung von den Ländern. Der Rest muss über die Drittmittel zusätzlich eingeworben werden, was bedeutet, dass die Finanzplanung deutlich schwieriger wird.
Denn nur die Grundfinanzierung steht sicher zur Verfügung. Vor knapp 2 Jahrzehnten haben Bund und Länder die Weichen dafür gestellt, die Universitäten effizienter zu machen. Mit der sogenannten Drittmitteleinwerbung sollen die Hochschulen seither für einen Teil ihres Budgets selbst sorgen, indem sie sich beispielsweise um Projektgelder bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei der EU bewerben, erklärt Dieter Lenzen, Präsident der Hamburger Universität.
Das Budget einer Universität besteht aus 2 großen Teilen. Das ist einmal der jeweilige Landeszuschuss und das andere sind die wettbewerblich eingeworbenen Drittmittel. An der Universität Hamburg sind von den 100% Etat inzwischen bereits 35% eingeworben und nicht Grundfinanzierung. Das bedeutet, sie sind immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt da.
Denn Drittmittel, egal von wem, sind zeitlich befristet. Nach 3 bis 6 Jahren ist der Geldhahn wieder zu. Und selbst die zusätzlichen Finanzspritzen, die die Bundesregierung den Hochschulen in den letzten Jahren hat zukommen lassen, beispielsweise mit der Exzellenzinitiative oder dem Hochschulpakt Lehre, sind immer befristet, kritisiert Bernhard Kempen, Juraprofessor in Köln und Präsident des Deutschen Hochschulverbands DHV.
Was nutzen uns diese Pakete und Pakte, wenn sie immer nur zeitlich befristet sind? Was wir vor allen Dingen brauchen an den Hochschulen, ist Planungssicherheit. Sie können ja keine auf lange Frist angelegten Projekte machen. Sie können nicht auf lange Frist Personen einstellen, die ein Projekt wissenschaftlich betreuen oder die auf lange Frist Vorlesungen machen, wenn das Ganze von vornherein befristet ist. Dann können sie nicht wirklich kalkulieren. Das heißt, wir brauchen mehr Verlässlichkeit, mehr Planungssicherheit. Und das heißt auch, wir brauchen ganz andere Laufzeiten für Pakte, mit denen uns auch der Bund Geld gibt.
Rund die Hälfte eines Jahrgangs an deutschen Schulen macht mittlerweile Abitur und jeder zweite Abiturient besucht danach auch eine Hochschule. Die Anzahl der Studierenden liegt deshalb aktuell bei 2,8 Millionen. Das sind rund 50% mehr als vor 10 Jahren. Aber die Budgets der Hochschulen, selbst inklusive Drittmittel, reichen dafür nicht, selbst wenn diese innerhalb der letzten 20 Jahre gestiegen sind. Und da Drittmittel überproportional häufig für Forschungsvorhaben bereitgestellt werden, fehlt Geld für die Lehre, also für die Ausbildung der Studierenden, betont Bernhard Kempen.
Unterfinanzierung bedeutet, dass unsere Studenten nicht die Ausbildung erhalten, die sie eigentlich erhalten müssten. Wir sind, gerade was die Studienbedingungen angeht, allenfalls obere Mittelklasse, aber keineswegs in der Spitzenklasse der Wissenschaftsnationen, mit denen wir uns vergleichen wollen. In den USA kommt ein Professor auf 10 oder 15 Studierende, bei uns kommt ein Professor auf 67 Studierende.
Die Hochschulen sind aufgefordert, mehr Studienplätze zu schaffen, aber das Geld reicht vorne und hinten nicht und führt deshalb zu einer Verschlechterung der Lage, erklärt der Präsident der Hamburger Universität, Dieter Lenzen.
Wir haben ja auch vor 2 Jahren deswegen 50 Professuren ungefähr abgebaut und können eine weitere Reduzierung um 50 Professuren nur dadurch verhindern, dass wir Mittel, die aus dem Bund kommen, die sogenannten Hochschulsonderprogrammmittel, HSP-Mittel, dafür verwenden, um das Defizit auszugleichen. Das ist eigentlich nicht der Sinn dieses Programms gewesen, sondern es sollte dazu dienen, mehr Studienplätze zu schaffen. Wir verwenden es dafür, Studienplätze zu halten.
Hinzu kommt, dass die Hochschulen im Forschungsbereich immer stärker mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie der Max-Planck-Gesellschaft oder Fraunhofer konkurrieren. Deren Grundfinanzierung ist weitaus solider als die der Universitäten und macht sie auch für die Wirtschaft zunehmend interessant, berichtet Matthias Winde vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
Für Forschung und Entwicklung haben die Unternehmen mehr ausgegeben, über 60 Milliarden Euro. Und das ist ein Anstieg um knapp 7%. Und deswegen ist es so ungewöhnlich, dass die Drittmittel an Universitäten und übrigens auch die Spenden in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Seit den 90ern stiegen die Drittmittel aus der Wirtschaft nämlich im Durchschnitt so um 5% jährlich an. Und jetzt zum ersten Mal sind sie um 2% zurückgegangen.
Es sei für viele Unternehmen effizienter und unbürokratischer, die Forschung in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu unterstützen, als an den Hochschulen. Und auch die öffentliche Diskussion um eine Käuflichkeit der Universitäten spiele dabei durchaus eine Rolle, räumt der Sprecher des Stifterverbands ein. Für die Wissenschaftler steht ohnehin fest, dass die Drittmittelfinanzierung nicht weiter zunehmen darf. Jetzt ist der Bund gefordert, sich dauerhaft und verlässlich an der Finanzierung der Hochschulen zu beteiligen, um eine qualitativ hochwertige Bildung zu gewährleisten, so ihre Forderung.
Keine rosigen Zeiten für Akademiker. Ein Beitrag von Daniela Remus. Wie unter diesen Bedingungen die Ausbildung zukünftiger Lehrer gelingen kann, auch das ist eine wichtige Frage der Bildungspolitik. Dabei sind es längst nicht mehr nur Pädagogen, die in den Schulen unterrichten. Der Lehrermangel zwingt Schulleiter überall zu Notlösungen und Übergangsmodellen, Stichwort Seiten- und Quereinsteiger. Auch dem Leiter einer Grundschule aus Kaltenkirchen im Kreis Segeberg nördlich von Hamburg geht das so. Und er wird nicht froh mit diesem Notprogramm. Katrin Erdmann hat ihn getroffen.
Er ist nervös und dennoch fest entschlossen. Arend Scharf riskiert immerhin ein Disziplinarverfahren, wenn er als Beamter seine Dienstvorgesetzte öffentlich kritisiert. Doch er will reden. Seit 14 Jahren leitet er die Grundschule am Lagweg in Kaltenkirchen.
Wir haben das Problem, dass wir immer, wenn befristet Stellen zu besetzen sind, dass wir dann keine Lehrer mehr finden, um diese Stellen tatsächlich zu besetzen und auf Personen zurückgreifen müssen, die in der Regel keine pädagogische Ausbildung haben.
Seit Jahren muss er deshalb Einstellungsgespräche mit Menschen führen, die alles Mögliche studiert haben.
Das sind Diplom-Mathematiker, das sind Geologen, das sind Musikwissenschaftler, Politikwissenschaftler, VWLer. Aber pädagogische Berufe findet man dort eigentlich so gut wie nie.
2 von 14 Stellen sind an seiner Grundschule derzeit mit nicht voll ausgebildeten Lehrkräften besetzt. Und den anderen Grundschulen in der Gegend geht es nach seiner Kenntnis nicht anders. Für Schulleiter Scharf ein Unding. Er bringt einen Vergleich.
Sie würden ihr Haus auch nicht von einem Biologen bauen lassen. Sie wollen dann schon Maurer. Und wir möchten gern unsere Pädagogen, damit unsere Schüler auch eine qualifizierte Ausbildung bekommen.
In der Praxis sehe das dann häufig so aus, erzählt er.
Wenn ich zum Beispiel im Unterricht hospitiere, was ich dann auch tue, um mir ein Bild zu machen, dann stelle ich fest, dass die Erklärungen, die die Kollegen dann geben, überhaupt nicht grundschulrelevant sind. Dass sie über die Köpfe der Kinder hinweg verbal erklären, anstatt das anschaulich zu machen. Weil ihnen natürlich die Erfahrung fehlt, wie sie das letztendlich dann umsetzen sollten.
Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein beziffert die befristet besetzten Stellen im Land auf derzeit 688 von insgesamt 23.000 Stellen. Gleichzeitig heißt es in derselben Antwort auf eine umfangreiche Anfrage von NDR Info, Zitat:
Aktuell können wir in Schleswig-Holstein die Lehrkräftestellen noch besetzen. An bestimmten Schularten wie Grundschulen und Förderzentren und in einigen Mangelfächern gibt es allerdings Engpässe.
Engpässe, die sich jedoch auf bestimmte Regionen im Land konzentrieren, nämlich auf den Süden Schleswig-Holsteins wie Bad Segeberg, Pinneberg, den Kreis Stormarn und das Herzogtum, sagt Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Und selbst wenn knapp 700 befristete Stellen auf den ersten Blick vielleicht wenig klingt, so müsse klar sein, dies seien alles Studierte oder Studierende ohne Zusatzqualifikation und dürfte nicht mit den sogenannten Seiten- und Quereinsteigern verwechselt werden.
Seiteneinstieg und Quereinstieg ist eine wirkliche Qualifikation. Das ist ein 2-jähriges oder 1,5-jähriges, eine Weiterbildungsmaßnahme, eine Vorausbildungsmaßnahme. Und die findet nur sehr selten statt. Die vielen anderen Personen, die als Beschäftigte in den Schulen unterrichten, also auf den 700 Stellen, die haben alle nicht die Ausbildung bzw. die Weiterbildung, nicht die Fortbildung und nicht die Unterstützung. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt.
Für Grundschulen pädagogisch weitergebildet hat Schleswig-Holstein seit Sommer 2016 lediglich 27 Personen. Das geht aus der Antwort auf die Anfrage von NDR Info hervor. Viel zu wenig, sagt die GEW-Vorsitzende. Versäumnisse der Vergangenheit könnten zwar nicht binnen Monaten aufgeholt werden, doch die Schulen deshalb mit den Problemen allein zu lassen, sei auch falsch.
Unseres Erachtens verschließt die Ministerin die Augen vor den Fakten, sie negiert die Probleme und sagt, das ist alles nicht so schwierig. Und das geht unseres Erachtens nicht, weil die Schulen, die Probleme haben, die müssen unterstützt werden. Da muss man dann eine Fortbildung, eine Qualifizierung auch für diejenigen anbieten, die eben ein halbes Jahr oder ein Jahr im Vertretungsvertrag sind.
Das würde sich auch Schulleiter Aaron Scharf wünschen. Bisher kümmert er sich selbst darum, die Vertretungskräfte, wo es geht, von einer erfahrenen Lehrerin begleiten zu lassen. Auch er findet, dass Ministerin Karin Prien die Augen vor der Realität verschließt und stattdessen lieber auf populistische Themen setzt, ohne Fachkenntnis.
Ich ärgere mich auch darüber, dass wir dazu verdonnert werden sollen, nun einen Grundwortschatz von 800 Wörtern mit den Kindern bis zur 4. Klasse zu bearbeiten. Der Grundwortschatz an unserer Schule aber beispielsweise schon 1200 Wörter beträgt. Es zeugt nicht davon, dass die Ministerin wirklich weiß, was an unseren Grundschulen läuft und gut läuft und richtig läuft und weiterlaufen sollte.
Katrin Erdmann berichtete. Weiß die Ministerin in Kiel also zu wenig darüber, wie es an den Grundschulen in Schleswig-Holstein läuft? Wir haben mit Karin Prien, CDU, gesprochen und sie gefragt, ob sie das Problem Lehrermangel kleinredet.
Also das gilt natürlich für alle Bundesländer in etwas unterschiedlichem Ausmaß, aber es gilt auch für Schleswig-Holstein. Wir sind zwar hier nicht in so einer dramatischen Situation wie etwa in Sachsen oder in Berlin, wo ja jeder zweite Lehrer schon irgendwie nicht voll qualifiziert oder Seiten- oder Quereinsteiger ist, aber wir haben eine riesige Herausforderung vor uns und das liegt natürlich auch daran, dass die Vorgängerregierung das Problem noch gar nicht erkannt hatte.
Nun sagt der betroffene Schulleiter aus Kaltenkirchen in unserem Beitrag, mehr als 10% der Stellen an seiner Schule und auch so die Grundschulen im Umfeld sei durch nicht qualifizierte oder nicht ausreichend qualifizierte Kräfte besetzt. Ist das nicht zu viel?
Na, wenn das sozusagen der Landesdurchschnitt wäre, dann wäre das zu viel, aber das ist so ja nicht der Fall. Es gibt immer wieder einzelne Schulen, in denen wir vorübergehend befristete Stellen mit Kräften besetzen, die nicht voll ausgebildet sind. Aber das sind eben immer nur Vertretungskräfte, die nur dann zum Einsatz kommen, wenn eben Lehrkräfte längerfristig krank sind oder ausfallen wegen Schwangerschaft und es uns nicht gelingt, auf diese befristeten Stellen dann voll ausgebildete Lehrkräfte die dafür zu gewinnen. Das ist sicherlich kein Zustand, den wir auf Dauer so wollen, aber es ist auch keine dramatische Situation und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied in der Einschätzung.
Nun empfindet dieser Schulleiter das offenbar aber als dramatisch. Sie haben selbst schon gesagt, es ist nicht der Landesdurchschnitt. Gleichwohl, die Regionen gerade im Hamburger Umland sind auch nach Angaben aus Ihrem Ministerium verstärkt betroffen. Für die ist es dann natürlich egal, was der Landesdurchschnitt ist. Was kann man da tun?
Wir tun wirklich unter Hochdruck alles, um die Situation zu verbessern. Wir haben eine Arbeitsgruppe hier im Ministerium und zwar abteilungsübergreifend eingerichtet. Das heißt, wir sind mit den Hochschulen im intensiven Kontakt. Wir bilden ab diesem Jahr deutlich mehr Referendare, also Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus. Und wir versuchen zu schauen, wo wir mehr Quer- und Seiteneinstieg. Das sind zwar keine ausgebildeten Pädagogen im Studium, das sind aber hervorragend im Vorbereitungsdienst zusätzlich qualifizierte Akademiker, die dann in die Schulen gehen. Und wir versuchen an allen Stellschrauben zu drehen, die mehr Lehrkräfte in den Mangelbereichen, das muss man auch nochmal deutlich sagen, ermöglichen. Denn wir haben bei den Gymnasiallehrkräften zum Beispiel haben wir überhaupt keine Probleme. Wir haben immer deutlich mehr Bewerber, als wir tatsächlich benötigen. Aber an den Förderzentren, an manchen Grundschulen und in den Mangelfächern, MINT-Fächern oder Musik und Kunst, da müssen wir alles tun, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen.
Alles tun könnte auch bedeuten, dass man doch noch mal nachdenkt über die Besoldung der Grundschullehrer. Also zu sagen, Grundschullehrer müssen besser bezahlt werden, damit der Beruf wieder attraktiver wird. Ist das eine Option?
Also die Steigerung der Attraktivität des Grundschullehrerberufs ist selbstverständlich eine wichtige Frage. Da geht es einmal um die Frage gesellschaftlicher Anerkennung und von Respekt auch gegenüber Lehrkräften. Aber es geht auch um Bezahlung. Und es geht meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig um Entlastung. Und wir werden als Landesregierung, das haben wir ja auch bereits angekündigt, das Thema A13 für Grundschullehrkräfte in Absprache mit den anderen Bundesländern werden wir angehen. Wir können das nicht vor 2020 tun, weil wir sind nach wie vor Konsolidierungsland und können dann nicht voranpreschen. Aber selbstverständlich müssen wir auch an der Frage arbeiten.
Wenn wir noch mal ins Detail gehen bei dem, was unser betroffener Schulleiter gesagt hat. Er hat einen Vergleich gemacht, Sie würden ja auch Ihr Haus nicht von einem Biologen bauen lassen. Und auch die Seiteneinsteiger steigen ja schon mit Unterrichtsverpflichtung ein und werden dann währenddessen fortgebildet. Können Sie diesen Vergleich nachvollziehen?
Also mir ist wichtig, dass Quer- und Seiteneinsteiger zunächst mal voll ausgebildete Akademiker sind und dass sie, bevor sie vollumfänglich unterrichten, eine gute pädagogische Ausbildung erhalten. Das tun sie in Schleswig-Holstein im Rahmen der Weiterbildung, die sie entweder im Rahmen eines vollen Referendariates oder im Rahmen eines berufsbegleitenden Referendariates erhalten. Und das sind ja Dimensionen, über die wir sprechen. Wir haben im Augenblick 8 Seiteneinsteiger an unseren Grundschulen in Schleswig-Holstein bei über 5000 Lehrkräften.
Nun sagt der Schulleiter allerdings aus der Praxis seine Beobachtung, wenn er im Unterricht hospitiert ist, dass viele dieser Seitenquereinsteiger, Vertretungslehrer, aber er hat 2 feste Kräfte ja an seiner Schule, nicht gut für Grundschulkinder überhaupt erklären können, weil sie eben genau dafür nicht qualifiziert sind. Das wäre am Gymnasium vielleicht noch anders.
Da muss man jeden Einzelfall betrachten. Dafür ist ja auch wichtig, dass wir ein Mentoren- und Begleitsystem haben, in dem das immer wieder auch beobachtet wird. Ich bin auch froh, dass der Schulleiter die entsprechenden Unterrichtshospitationen macht. Und dann muss natürlich auch mit diesen Kräften gearbeitet werden. Da ist es unsere Aufgabe, auch von Seiten der Schulaufsicht, da auch die Schulleitungen zu unterstützen und auch der Schulleiter, den Sie interviewt haben, ist uns natürlich auch herzlich willkommen im Dialog. Ich bin mir sicher, dass wir da gemeinsam auch was bewegen können.
Soweit Karin Prien, die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, zur Dauerbaustelle Lehrermangel. Um Baustellen im wörtlichen Sinn geht es in unserem nächsten Thema. Und auch das bewegt viele Schüler und Lehrer. Feuchte Wände, zugige Fenster, unhygienische Toiletten. Das sind nur einige der vielen Probleme, gerade in älteren Schulgebäuden. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung beschlossen, mit Hilfe des Bundes 110 Millionen Euro zusätzlich in die Schulsanierung zu investieren. Seit Jahren warten Schulen dort schon auf Baumaßnahmen. Unter ihnen die Heinrich-Heine-Grundschule in Schwerin. Dort hat diese Woche die lang ersehnte Sanierung begonnen. Jenny Witt war vor Ort.
Wer will fleißige Anfänger sehen, der muss zu uns kommen. Schon lange hätte diese schöne, 150 Jahre alte Schule in der Schweriner Altstadt auf Vordermann gebracht werden sollen. Vor 7 Jahren wurden die Fassade und die Fenster instand gesetzt. Aber für die Sanierung der feuchten Innenwände oder der wenigen Toiletten war nie genug Geld da.
Das Gemäuer ist wunderbar und strahlt wirklich etwas aus. Wenn man genauer hingesehen hat, dann gab es ganz gravierende Gründe für die Sanierung. Es gab viel zu wenig Toiletten. Wir sind 326 Kinder und die Toiletten gab es nur auf einer Etage. Also da war immer Stau und dann die entsprechenden Gerüche.
Schulleiterin Annette König arbeitete wegen des ständigen, muffigen Geruchs fast immer bei geöffnetem Fenster. Inzwischen weiß sie, dass die alten Wände vom Schwamm durchsetzt sind.
Im Keller ist es sehr feucht, da blätterte der Putz ab und wir mussten trotzdem darin Unterricht machen. Dann gab es keinen zweiten Fluchtweg, deshalb wurde eine provisorische Treppe außen angebracht und für die Inklusion gab es eben kaum Möglichkeiten, ne? Also kein Fahrstuhl. Das sind alles die Dinge, die jetzt verändert werden, auf die wir uns freuen.
Diese Woche war es endlich soweit. In der Sporthalle wurde mit Musik, Kesselgulasch, Reden und vielen Heinrich-Heine-Zitaten der Baustart gefeiert. Dass die Sanierung überhaupt stattfindet, sei vor allem den Eltern zu verdanken, sagt Schulleiterin König. Immer wieder hätten sie Gelder für eine Modernisierung der Schule gefordert. Nach Jahren wurden dann 5,2 Millionen Euro bewilligt, fast ein Drittel vom Land und 2 Drittel auf kommunaler Ebene. Und nun haben die Heinrich-Heine-Kinder tatsächlich ihr altes Gebäude verlassen, damit es von Grund auf renoviert werden kann. 1,5 Jahre wird es voraussichtlich dauern. Bis dahin bleiben sie in der Schule am Ziegelsee, 3 Bushaltestellen entfernt.
Ich bin Alexander March, ich bin 9 Jahre alt und bin in der Heinrich-Heine-Schule.
Ich bin Ida Wernstein und auch 9 Jahre alt und das ist meine Lehrerin vor Kurt.
Wir sitzen gerade in der Ziegelseeschule, weil wir können ja nicht, wenn die alte Schule renoviert wird, in der renovierten Schule drin sitzen.
Also sie war schön, aber es hat auch ein bisschen gestunken, ein bisschen.
Der Kontrast zwischen der alten und der Übergangsschule könnte kaum größer sein. Die Schule am Ziegelsee wurde erst im Sommer eröffnet. Ihre moderne Einrichtung hat jetzt schon den Unterricht maßgeblich verändert.
Also diese Tafel. Wir hatten in der alten Schule so eine mit Kreide und hier haben wir so eine mit so einem Computer.
Was? Mit Beamer. Smartboards sind einfach auch eine Sache der Zukunft. Wir können mal schnell einen Film angucken zum Thema Verdauung. Und die Kinder sind da wirklich dabei und reagieren positiv darauf.
In ganz Mecklenburg-Vorpommern stehen viele ähnliche Projekte an. In mehreren Landkreisen und in Rostock fand die Gesundheitsbehörde letztes Jahr erhebliche Hygienemängel an fast allen Schulen, die sie überprüfte, von Schimmel und Legionellen bis hin zu defekten Bodenbelägen. Viele dieser Probleme könnten durch Sanierungen behoben werden. Der Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier ist froh, dass Land und Bund nun weitere 110 Millionen Euro für solche Projekte zur Verfügung stellen.
Wir, wie wahrscheinlich jede Kommune, haben Klammekassen und da hilft uns natürlich jeder Euro, der auch von anderen Stellen kommt und gibt uns halt die Möglichkeit, einige ambitionierte Schulbauprojekte in der Stadt gleichzeitig zu realisieren. Wir waren vorgestern an einem anderen Schulstandort in Schwerin. Diesen Schulstandort hätten wir ohne Mittel vom Bund nicht sanieren können.
Aber es geht nicht nur um eine Verbesserung der schulischen Bausubstanz. Inklusion ist ebenfalls eine klare Priorität des Schulsanierungsprogramms. Kinder mit Sehbehinderungen brauchen zum Beispiel Leitsysteme durchs Gebäude. Oft sind dies sehr einfache Maßnahmen, sagt Annette König, in ihrem Ausweichschulgebäude, wo diese Dinge schon existieren.
Wir sind jetzt hier im Treppenhaus und sehen am Geländer ist für Kinder mit Sehbehinderung extra eine erhabene Metallplatte, damit die Kinder erspüren können, dass sie sich im 2. Obergeschoss befinden. Und so können sie sich durchs Schulhaus tasten.
Auch die Smartboards, die Kinder und Frau Kort sich wünschen, sind schon eingeplant. Nicht für jedes Klassenzimmer, aber immerhin für 5. Und jede Klasse bekommt einen Beamer. Dazu noch schimmelfreie Wände und neue, saubere Toiletten. Das wird schon eine Menge ausmachen, sagt Schulleiterin König.
Das kann man nicht den Ländern alleine überlassen. Das ist ganz wichtig, dass der Bund da Verantwortung übernimmt. Die Bildung und die Sanierung der Schulen sollte absolute Priorität haben. Und da braucht das Land natürlich Unterstützung.
Jenny Witt berichtete. Turnhalle, Klassenzimmer, Aula. Im Digitalvokabular würde man das als Hardware bezeichnen, die es für den Unterricht braucht. Die echte Hardware und Software sollen dank des Digitalpakts der Bundesregierung nun auch fast überall folgen. Smartboards wie in der Schweriner Schule, Tablets, Apps und Programme. Doch wie steht es mit den Lehrern, die all das dann in ihren Unterricht einbauen sollen? Manchmal hilft ein Blick in andere Länder. Eine Weltreise zur digitalen Bildung hat die Französin Svenja Busson gemacht. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie mehr als ein Dutzend Länder besucht und sich dort besondere Projekte angeschaut. Auf dem Digital Summit, dem Digitalgipfel für Lehrkräfte der Hamburger Körber Stiftung, hat sie diese Reise vorgestellt. Verena Gonsch war dabei.
19 Flaggen für 19 Länder. So viele hat die Bildungsexpertin, die für die EU und die UNESCO unterwegs war, besucht. Die 36-jährige Svenja Busson hat mit Schülern gesprochen, mit Lehrkräften und Politikern. Ihre wichtigste Erkenntnis:
Auf der ganzen Welt, das habe ich auf meiner Reise gelernt, hängt die Digitalisierung immer von einer Person ab, die sich engagiert. Ein Schulleiter, ein Lehrer, eine Gemeinde.
Die eine digitale Lösung fürs Klassenzimmer gibt es für Svenja Busson nicht. So wie es keine Lösung gibt, die man von einem Land ins andere verpflanzen kann.
In Finnland zum Beispiel sind die Profs die Helden. Die haben einen Status wie Anwälte oder Mediziner und können alles durchsetzen. Zum Beispiel die Idee, dass die Schüler nur noch selten in ihren Klassenräumen sind. Sie gehen mit ihrem Tablet unterm Arm in die Museen und Bibliotheken der Gegend und haben dort Französisch oder Mathe oder Geschichte.
Aus Finnland stammt auch die Idee einer App, die Mightyfire heißt. Mithilfe der App sollen die Kinder Empathie lernen. Sie sagen sich gegenseitig jeden Tag per Mausklick mindestens einmal etwas Nettes. Vorzeigeprojekte hat die Bildungsforscherin auch in Neuseeland, Australien und Polen entdeckt. Die neuseeländische Schule, bei der die Schüler auf Sitzsäcken liegen oder hocken und die Geschichten Nelson Mandelas auf ihren Laptops erarbeiten. Die Schüler-App in Polen, bei der Schüler anderen Mitschülern bei den Hausaufgaben helfen, Fragen beantworten und Nachhilfe geben. Beispiele, von denen das deutsche Bildungssystem vielerorts noch weit entfernt ist. Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Wir wissen aus der Forschung heraus, dass wir in der Tat eine Haltungsfrage in Deutschland haben, was die Lehrkräfte angeht. Und mit dieser Haltungsfrage ist in der Tat nicht gemeint, was immer so gerne kolportiert wird, sind die Medien kompetent und wissen sie denn eigentlich, was sie im Unterricht mit Technologien und Medien machen sollen, sondern eine Haltungsfrage hinsichtlich der Bereitschaft, überhaupt sich mit Technologien auseinanderzusetzen, um sie im Unterricht gestaltend einsetzen zu können. International betrachtet ist diese doch sehr zurückhaltende und konservative Position, die unsere Lehrkräfte hier haben, bei weitem ganz anders, wenn sie nach China gehen, wenn sie in die USA gehen, wenn sie in den skandinavischen Bereich hineingehen, gibt es eine große Offenheit und Aufgeschlossenheit solchen Themen gegenüber.
Der Wissenschaftler belegt das mit einer eigenen Untersuchung. Die stellt fest, im Studium erklären die angehenden Lehrenden noch, dass sie natürlich auf jeden Fall mit Tablets im Unterricht arbeiten wollen. Kaum sind sie im Referendariat angekommen, nimmt die Bereitschaft massiv ab und versiegt nach 2 Jahren im Schuldienst.
Ja, also das hat auch da wieder vordergründig sicherlich etwas mit Technologie, mit WLAN-Verfügbarkeit. Wir haben immer noch Schulen in Deutschland mit 56K-Modems. Man glaubt es nicht, es gibt sie wirklich immer noch. Also es hat schon natürlich was mit infrastrukturellen Voraussetzungen zu tun, aber es hat aus unserer Perspektive sehr viel mit einer Sozialisation zu tun.
Deutlich positiver sieht das Ehepaar Diana und Philipp Knodel. Die promovierte Informatikerin und der Geisteswissenschaftler haben vor einigen Jahren App-Camps gegründet und stellen Schulen kostenlos Programmiermaterialien zur Verfügung. Diana Knodel:
Unser Gefühl, wir machen das ja seit einigen Jahren jetzt, ist, dass das durchaus quasi sich verbessert und immer mehr Lehrer dazukommen. Wir sehen das auch, dass wir einfach sehr, sehr viele Lehrkräfte haben, die über Kollegen zu uns kommen und sagen, hey, die Kollegen nutzen das, wir möchten das auch nutzen. Oder teilweise schreiben die Schüler meinten, die andere Klasse macht das, also muss ich es auch machen. Also insofern spricht sich das an Schulen schon rum und wir sehen da auf alle Fälle einen positiven Trend.
Das stellt auch die Weltreisende Svenja Busson fest. Begeistert hat sie zum Beispiel die selbstorganisierte Fortbildung eines Hamburger Lehrers für seine Kolleginnen und Kollegen. Die schlechtesten Erfahrungen hat die Bildungsexpertin, die über ihre Reise gerade ein Buch veröffentlicht hat, übrigens im PISA-Musterland Südkorea gemacht. Die Kinder dort würden immer nur lernen, lernen, lernen. Freie Zeit hätten sie überhaupt nicht mehr und damit auch keinen Raum für frische Ideen.
Digitalisierung in Klassenzimmern rund um die Welt. Das war ein Beitrag von Verena Gonsch. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Den nächsten Bildungsreport gibt's dann in 4 Wochen, am 12. Mai um 19.20 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Corinna Hennig.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.